Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ich habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid zum Live-Check. Bayern gegen Juve und ich bin nicht allein. Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de ist mit dabei. @cc_Eckner auf Twitter. Hallo Konstantin.
Hallo Christoph.
Und der Moderator des Rasenfunks, Max Jakob Ost. Auf Twitter ist er Genetzer. Hallo Max.
Hallo Christoph, servus Konsti. Sehr schön, dass ich mit dabei sein darf.
Ja, freut uns sehr, dass du mit dabei bist. Wir haben das vorher nicht so abgestimmt, wie wir es genau machen, aber du kannst gerne einen Co-Moderator oder Mitmoderator oder Moderator auch geben. Wir spielen uns einfach die Bälle zu und schauen, wie es läuft. Tribünendeuter im Chat sagt, sehr gut auf geht's, ihr Roten. Weiß nicht, ob er uns meint, ich glaube nicht. Soundqualität ist gut. Dann passt das und dann fangen wir doch gleich an. Max, schauen uns vielleicht zu Beginn doch gleich mal die Aufstellungen an der beiden Mannschaften. Wir haben bei den Bayern natürlich diesen einen Ausfall, der wehtut jetzt, den letzten, der bekannt geworden ist, von Arjen Robben. Die Bayern spielen im Tor mit Manuel Neuer. Dann spielen sie in der Viererkette unverändert mit Benatia und mit Kimmich. Rechts Lahm und links Alaba. Alonso vor der Abwehr. Dann eine Viererkette mit Vidal, Müller innen. Wobei Müller wahrscheinlich höher spielen wird. Douglas Costa auf der rechten Seite. Also nicht wie jetzt am Wochenende Kingsley Coman auf der linken Seite. Franck Ribéry vorne drin. Robert Lewandowski, Max, irgendwas Überraschendes bei dieser Aufstellung? Klar, Robben nicht mit dabei, aber nachdem du wusstest, dass Robben ausfällt, überrascht dich die Aufstellung?
Ja, tatsächlich hätte ich nicht unbedingt mit Benatia gerechnet. Ich glaube, es ist so ein bisschen die konservative Variante, für die sich Guardiola entschieden hat. Vielleicht kann man die Aufstellung am besten so lesen, wenn man sich überlegt, was die letzten Heimspiele waren, die verloren wurden in der Champions League, wo man jeweils immer ein bisschen zu sehr aufs Gas gedrückt hat und deswegen ganz bös auf die Fresse gefallen ist, um so direkt auf die 12 zu formulieren. Also es hätte noch eine offensivere Variante gegeben und Benatia ist eigentlich derjenige, mit dem ich nicht zu 100% gerechnet hätte. Ich würde sagen, es ist so die konservative Variante, die er wählen konnte, aber ich weiß nicht, wie Konstantin das sieht.
Wie siehst du es denn, Konstantin?
Ich sehe es ähnlich. Ich denke, es ist auch eine Reaktion auf die Bernat-Leistungen zuletzt, weil er einfach nicht so überzeugen konnte. Und deshalb vielleicht die Überlegung von Guardiola, da Alaba hinzustellen auf die linke Seite, weil er vielleicht auch damit rechnet, dass Cuadrado und Lichtsteiner da viel, also doppelt über die Außen kommen werden, hinterlaufen, vorterlaufen. Und dass Alaba da einer ist, der defensiv sehr zuverlässig ist und gleichzeitig eben auch dieses spielmachende Momentum hat. Vidal spielt höchstwahrscheinlich vor der Abwehr, lässt sich dann sicherlich häufig zwischen Kimmich und Benatia zurückfallen und dann hat man mit Lahm, Alaba eine Art neue Doppelsechs dann im Aufbau und die sind beide sehr spielstark und Alaba, Thiago vielleicht auf der halblinken Seite können dann auch gut ins Kombinationsspiel kommen, also ich denke, in diese Richtung sind vielleicht Überlegungen getroffen worden. Ich weiß nicht, ob Benatia vielleicht auch hinsichtlich einer möglichen Mandzukic-Aufstellung gewählt wurde. Der spielt ja jetzt nicht. Wäre natürlich ein logischer Schritt, weil Mandzukic ist nun mal einer der kopfballstärksten Stürmer Europas. Benatia gegen ihn hat sicherlich seine Wirkung, aber er ist nicht dabei. Deswegen, ich weiß nicht, wie die Informationen für Guardiola jetzt waren im Vorfeld, ob er schon wusste, dass Mandzukic nicht dabei ist.
Dann schauen wir doch gleich auf die Aufstellung von Juventus auch. Auch da Ausfälle noch zusätzlich zu denen, die eh schon nicht mit dabei sind. Jetzt Dybala und Marchisio wurde er schon Anfang der Woche bekannt, beziehungsweise gestern, wenn mich alles täuscht, dass die nicht spielen können. Buffon natürlich im Tor, Bonucci und Basali in der Innenverteidigung. Links Evra, rechts Lichtsteiner, dann im zentralen Mittelfeld Hernanes, Pogba und Khedira über die Flügel. Links Alexandro und rechts Cuadrado und vorne drin Morata. Wobei das, Konstantin, vielleicht in der Defensive sogar eine Fünferkette werden könnte bei Juventus oder glaubst du, dass die da tatsächlich dieses 4-5-1 spielen?
4-5-1 offensiv auf alle Fälle. Defensiv könnte ich mir vorstellen, dass man entweder Alexandro oder Cuadrado zurückzieht. Alexandro würde mir fast logischer erscheinen. Damit könnte man Cuadrado auf der rechten Seite etwas höher halten für mögliche Diagonalverlagerung nach Ballgewinnen. Denn das erwarte ich schon, dass das ein Mittel sein könnte, mit dem man die Bayern versucht, zumindest mal auf dem falschen Fuß zu erwischen, was ja auch manche Bundesligisten tun, wenn sie tief stehen, also Ballgewinn und dann diagonal übers Feld auf den ballfernen Flügelspielern langen Ball schlagen. Da ist Cuadrado sicherlich gut geeignet, wenn der rechts ein bisschen höher steht, Alexandro dann reinfällt als Linksverteidiger, Efra dann linker Innenverteidiger spielt. Du hast angesprochen, es gibt einige Ausfälle bei Juventus und eigentlich sind die Optionen für Max Allegri in den letzten Tagen dann immer mehr zusammengeschrumpft und er bietet hier fast schon das letzte Aufgebot auf. Denn also in der Abwehr gibt es de facto keine wirkliche Option mehr, nur noch Rugani als Innenverteidiger. Und auch im Mittelfeld sind seine Optionen sehr limitiert. Sturaro, Pereira, Lemina spielt eigentlich keine große Rolle, deshalb eigentlich auch nur zwei Wechselspieler und im Sturm ja auch nur noch Sasa als Ersatz. Also diese Mannschaft stellt sich jetzt fast von selbst auf.
Max, du stehst ja einer Mannschaft ein bisschen näher in diesem Duell. Was hast du denn für ein Gefühl für dieses Spiel? Also das Hinspiel war lange sehr, sehr gut von den Bayern, auch geführt hinten raus. Dann klar noch diese zwei Gegentore kassiert, die schon wehtun. Aber ein 2-2 ist ein wirklich gutes Hinspielergebnis. 2-2 auswärts, zwei Auswärtstore gemacht, nicht verloren. Am Wochenende überzeugender Sieg gegen Werder Bremen. Hast du irgendwelche Bedenken?
Naja, was heißt... Also komplett bedenkenfrei kann man in so ein Spiel nicht gehen, aber gleichzeitig sollte man oder kann man auch zuversichtlich in dieses Spiel gehen, gerade weil das Hinspiel sehr, sehr gut war. Das war eine der besten Leistungen der Bayern, jetzt auch innerhalb der 3 Jahre unter Guardiola, wenn man die Rahmenumstände wie eben den Boateng-Ausfall mit einbezieht. Und ein 2-2 hätten, glaube ich, alle Bayern-Fans vor dem Hinspiel gekauft und sich sehr darüber gefreut. Die Entstehung der beiden Gegentreffer, hast du ja schon angesprochen, tut dann ein bisschen weh. Aber andererseits gibt es halt auch einfach die floskelhafte, aber wahre Tatsache, dass wenn du die Champions League gewinnen willst, du dann auch Juventus zu Hause schlagen musst. Und ich bin ehrlich gesagt ja, zuversichtlich schon und freue mich einfach auch auf dieses Spiel, weil man merkt tatsächlich, was sonst so ein bisschen fehlt, dieses auf der Kippe stehen und dieses, dass man weiß, das ist ein Spiel, das steht auf Messerschneide und die Kleinigkeiten werden entscheiden. Das hatten wir im Auswärtsspiel bei Dortmund, das hatte man im Hinspiel, das hat man jetzt wieder im Rückspiel und wenn man ganz ehrlich ist, fehlt das in der Bundesliga oft und dieses Spiel gegen Bremen zum Beispiel hat für mich eigentlich keinerlei Wert, ist, ohne dass ich Werder da zu sehr Unrecht tun möchte, aber wenn halt die Aufbauspiele Kimmich, Benatia überhaupt nicht angelaufen werden, wenn man zu Coman damals noch 8 Meter Sicherheitsabstand hält, wenn der den Ball hat, dann ist ein 5-0-Sieg immer noch eine sehr gute Leistung, aber jetzt ein Muster ohne Wert im Hinblick auf dieses Jubelspiel. Also Bremen lasse ich ein bisschen raus, aber ich trotzdem eigentlich ein gutes Gefühl.
Ja, und ist ja eigentlich auch geil, dass man jetzt diese Spiele hat, oder? Also Dortmund, klar, in der Liga und in der Champions League. Also ich bin absolut neutral, aber ich freue mich dann immer auf diese Spiele, weil man auch weiß, es kann tatsächlich alles passieren. Also Juve kann jetzt hier ein frühes Tor machen, weil sie die Qualität haben und dann wird es einfach noch interessanter. Genauso können die Bayern das ähnlich dominieren wie im Hinspiel. Also man weiß es nicht genau, wie es läuft. Man sieht es in den ersten 5 bis 10 Minuten. Aber man weiß, dass es eigentlich eng sein muss, also dass es hier kein Bayern-Werder geben wird, kein zweites.
Mhm. Ja, kann man sich echt drauf freuen. Schöner Fußballabend wird das.
Konstantin, Juventus im Hinspiel in der ersten Halbzeit sehr, sehr defensiv. Da haben wir auch drüber gesprochen im Live-Check, den wir damals schon gemacht haben, dass es nicht nur defensiv war, sondern irgendwie auch planlos defensiv, weil keine Staffelung da war, weil es überhaupt keine Möglichkeit gab, nach vorne zu kommen. Dann aber diese veränderte zweite Mannschaft, also man auch einfach durch teilweise ein bisschen wildere Läufe und viel Physis und viel Einsatz da sich nochmal reingekämpft hat in das Spiel. Wie erwartest du Juventus heute? Sie brauchen ein Tor, also 0-0 reicht ihnen nicht, den Bayern wird es reichen. Ich glaube, auf dem Niveau kann man eh nicht auf 0-0 spielen, aber ja, also Juventus ist ja eigentlich gefordert. Nur mir fällt schwer, mir vorzustellen, dass Juventus nach vorne spielt, den Ball kontrolliert und die Bayern dann auf Konter lauern. Also wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Aber wird es so extrem wie im Hinspiel von Juventus in der ersten Halbzeit?
Davon gehe ich aus, ja. Das, glaube ich, wird ähnlich aussehen wie in der ersten Halbzeit des Hinspiels. Andererseits, jetzt spielt man mit 3 zentralen Mittelfeldakteuren. Also es könnte sein, dass es weniger dieses 4-4-2 gibt, mehr vielleicht ein 5-4-1 oder ein 4-5-1. Das heißt, dass man vielleicht versucht, entweder hinten die Schnittstellen etwas enger zu machen, was ja im Hinspiel nicht funktioniert hat, oder eben die Zonen vor der Abwehr bisschen besser gestaffelt zu verteidigen, also auch mehr Präsenz da einfach zu haben. Denn im Hinspiel, hast du gerade angesprochen, im Hinspiel stand die Juventus tief, aber hatte trotzdem viele offene Räume einfach angeboten den Bayern, die dann da sich durchkombinieren konnten. Und das ist natürlich am kontraproduktivsten. Also wenn ich mich schon tief hinten reinstelle, natürlich dann wenigstens diese Kompaktheit zu haben, entweder eben an der Abwehrlinie mit 5 Verteidigern, engen Schnittstellen gegen Müller, gegen Lewandowski oder eben davor dann die Halbräume gut zu verteidigen, wenn ich da vielleicht 5 Mann vor die Viererkette stelle. Eins von beiden, denke ich, wird Allegri hier bringen, um eben erstmal den ersten Sturm der Bayern sozusagen abzuwehren. Denn auch wenn man vielleicht von Seiten Juventus in dieses Spiel geht mit der Maßgabe, man möchte die erste Halbzeit ausgeglichen gestalten, dann ist das gegen die Bayern sehr, sehr schwer einfach, weil die werden das Spiel an sich reißen, die werden den Ball erstmal hinten rumlaufen lassen, mit Vidal über Alaba und Lahm auf den Sechserpositionen, mit Thiago, der vielleicht leicht davor spielt. Also viel Ballbesitz einfach mal generieren, der muss nicht mal in den hohen Zonen stattfinden, sondern der kann erstmal hinten rumlaufen und da wird automatisch Juve etwas nach hinten fallen und sich erstmal positionieren, weil sie diese Ballgewinne vorne nicht erzeugen können. Vorne ist eigentlich dann nur Morata, vielleicht läuft mal Pogba oder Cuadrado an, aber das reicht eben nicht gegen 5-6 derart technisch starke Spieler, die auch so ballsicher sind, so passsicher. Deshalb wird es automatisch dazu kommen, dass dann Juve ein bisschen hineinfällt.
Kurze Anmerkung, Thiago spielt noch nicht, weil du ihn jetzt gerade genannt hast, aber das ist vielleicht ein Aspekt, den wir bei der Aufstellung noch mitnennen können. Ich finde, mit der aktuell gewählten Startelf lässt sich Guardiola auch tolle Wechselmöglichkeiten offen. Du kannst eben einen Coman bringen, du kannst einen Götze bringen, du kannst einen Thiago bringen. Also das sind 3 Spieler, die auch, wenn es jetzt lange 0-0 steht und es eben darum gehen wird, mit Ballsicherheit sich durch einen kompakten Defensivverbund durchzuspielen, dann kannst du noch nachlegen mit den Wechseln. Und das hält sich Guardiola letztlich ja damit auch so ein bisschen offen, dass er jetzt ein bisschen mit einem zentraleren Verbund startet und nicht alle Wuseler gleich aufs Feld schickt. Aber er hat die Option, sie noch zu bringen, sollte es lange 0-0 stehen. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen weitergedacht tatsächlich noch, wie er aufgestellt hat.
Ich habe mich jetzt auch ein, 2 Mal gefragt, Konstantin, was du mit Thiago willst, aber du denkst dann schon immer schon an die zweite Halbzeit, oder wie?
Nee, ich habe jetzt gerade eine Grafik vorliegen, da ist Thiago drauf, deshalb.
Ach so.
Gerade wundert. Wer spielt denn dann im Mittelfeld neben Vidal?
Müller.
Nee, das reicht aber nicht.
Ja, und außen?
Müller Alonso.
Genau. Alonso. Ich hab bei mir ist Thiago drauf. Ich habe nämlich gerade von dem italienischen Kollegen, Journalistenkollegen, bevor wir angefangen haben im Live-Check, der eine Grafik zugeschickt bekommen, wie also beide Mannschaften auflaufen. Der hat mir da Thiago und Vidal ins Mittelfeld gestellt. Ich habe ihn einfach vertraut.
Ja, aber, also ich vertraue jetzt den Tweets des FC Bayern.
Nee, auf alle Fälle. War vielleicht auch ein Fehler von, wie gesagt, ich habe jetzt einfach mal dem vertraut, weil er es schon mit Pfeilen und allem drum und dran belegt hatte. Aber das ändert ja an sich erstmal nichts. Da hat man trotzdem auch Alonso oder Thiago. Thiago sicherlich in den höheren Räumen noch ballsicher. Ob das nun Alonso dann ist, der auch tief den Ball zirkulieren lassen kann. Manchmal ein bisschen blöd anstellt im Positionsspiel. Aber trotzdem ändert ja an der Ballsicherheit der Bayern in den ersten 2 Linien nichts. In dem Sinne, dass sie eben da versuchen werden, das Spiel zunächst zu bestimmen. Und wie du es gerade angesprochen hast, dann kann man nachlegen, hat offensive Optionen, trotz des Ausfalls von Robben. Und das macht natürlich nochmal diese Gefährlichkeit aus. Andererseits, wenn Juves Plan aufgeht, dann halten sie das 0-0 vielleicht zur Halbzeit und versuchen eben dann in der zweiten Halbzeit mehr Nadelstiche zu setzen. Vielleicht auch schon nach den ersten 30 Minuten, das kann man jetzt schlecht vorhersagen. Aber ich denke, dahin wird der Matchplan laufen, dass man schon versucht, wie in dem ersten Spiel, das etwas zu gestalten, dann eben in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr über die Füße zu kommen. Auch wenn Mandzukic fehlt, der das sehr essentiell war im Hinspiel dann in der zweiten Halbzeit. Aber also 0-0 nach 45 Minuten wäre, glaube ich, für Allegris Mannschaft perfekt.
Max, wenn wir schon über Thiago gesprochen haben und Xabi Alonso oder jetzt Vidal, der wieder reinkommt im Vergleich zum Spiel gegen Werder Bremen, das ist natürlich auch eine Stärke der Bayern. Klar, sie haben in der Defensive Ausfälle oder in der Innenverteidigung ganz speziell, jetzt fehlt mit Robben ein Offensiver, aber sie haben trotzdem noch echt viel Material und sie können halt auch aufstellen, gegnerabhängig aufstellen. Jetzt ist Götze nicht mit dabei, Coman nicht mit dabei, Thiago nicht mit dabei. Thiago und Götze haben mir gut gefallen im zentralen Mittelfeld oder im Mittelfeld. Zentrales Mittelfeld ist bei Guardiola immer schwer, aber Götze dann auf dieser Halbposition da in der Viererkette in der Offensiven. Also erstens, die Bayern können da ein bisschen nach dem Gegner schauen, was brauchen sie jetzt in dieser Partie. Vidal hat da zum Beispiel auch gegen Dortmund gespielt und gut gespielt. Und das ist das eine. Und das andere, was du ja auch schon angerissen hast, die können jederzeit dann auch reagieren und sagen, okay, jetzt brauchen wir mal vielleicht ein bisschen mehr Ballsicherheit im Mittelfeld, dann bringen wir Thiago, jetzt brauchen wir nochmal einen geradlinigeren vielleicht über außen, dann kann man Ribéry unternehmen, Douglas Costa auf die linke Seite, auf die rechte Seite dann Coman stellen. Also der Kader, abgesehen jetzt mal von den Ausfällen von Boateng und Martinez hinten in der Innenverteidigung, der ist schon noch weiterhin sehr, sehr gut.
Ja. Das kann man so sagen. Man muss sich nur mal überlegen, wie groß der Aufschrei gewesen wäre, wenn dasselbe, was wir jetzt mit Robben erleben, im letzten Jahr passiert wäre. Das ist ja eigentlich ein wirklich vitaler Ausfall. Aber jetzt kann man da einen Costa reinstecken und der hat sich auch noch durchgesetzt gegen einen Coman, der eines seiner besten Bundesligaspiele gemacht hat am Wochenende. Also ist zwar auch inzwischen eine Binsenweisheit, dass die Bayern sehr, sehr gut nachgerüstet haben im Sommer, aber in den Spielen jetzt zeigt sich das und ja, jetzt muss es echt nur noch losgehen.
8 Minuten noch bis zum Anpfiff, beziehungsweise 7 Minuten. Konstantin, wir haben das letztes Mal auch schon gemacht, dass wir mal so ein bisschen besprochen haben, auch ja, auf was ihr schaut in dieser Partie, auf was vielleicht auch die jetzt unsere Zuhörer und dann die Zuschauer bei der Partie schauen können, schauen sollten. Hat sich da von deiner Seite, was Juventus betrifft, was geändert im Vergleich zum Hinspiel? Was findest du besonders interessant in dieser Partie? Auf was sollte man achten?
Das kann ich mich nur schwerlich daran erinnern, was wir im Hinspiel gesagt hatten. Ich glaube auch, dass die Ausgangslage jetzt einfach ein bisschen andere ist. Man hat jetzt die Erfahrung aus dem Hinspiel bekommen, denn ich wusste nicht, ob Juve sich wirklich so weit anfangs hinten reindrängen lässt oder ob sie es schaffen, eben da ein bisschen mehr Dominanz auszustrahlen, weil einfach man hat da wenig Daten in dem Sinne. Man sieht Juve in der Serie A, aber gegen die Bayern ist eben was ganz anderes. Da gibt es eigentlich nur eine andere vergleichbare Mannschaft, die eben aus Katalonien. Ansonsten hat man da keine Vergleichsmöglichkeiten. Deshalb mit den Erfahrungen aus dem Hinspiel ist es einfach für mich spannend jetzt auch und mit eben auch der vorliegenden Aufstellung, wie wird man formativ defensiv verteidigen, also wird es eine Fünferkette geben, wer wird hineinfallen, wer wird höher stehen von den Außenspielern auch, also eben die Frage, die vorhin schon aufgeworfen wurde, Alexandru vielleicht als zweiter Linksverteidiger oder Cuadrado als zweiter Rechtsverteidiger, vielleicht auch beide zurück, dann so eine Art Sechserkette, was dann schon an manches Bundesligaspiel der Bayern erinnern wird. Also das ist eine Sache, auf die man achten sollte, wenn man sich das Spiel von Juventus anschaut. Und das andere, wie wird sich das zentrale Mittelfeld gestalten? Also Hernanes spielt jetzt für Marquisio, ist aber ein anderer Spielertyp. Marquisio ist einer, der konnte in den letzten Monaten Pirlo mehr oder weniger 1:1 ersetzen, kann auch tief vor der Abwehr spielen. Hernanes ist eigentlich eher einer, der ein bisschen höher spielen muss, ein bisschen mehr rausschiebt, durch seine attackierenden Läufe auch wertvoll ist. Also wie wird sich das gestalten? Wird Hernanes auf einer Doppel-6 mit Khedira spielen, Pogba davor? Wird vielleicht Khedira sogar auf der zentralen 6 spielen und Hernanes und Pogba davor oder werden alle auf einer Linie spielen und wird das rotieren? Also das ist, oder wird vielleicht sogar einer von, also Pogba vor allem, wird der vielleicht sogar vor zu Morata rutschen im Pressing, könnte ja auch sein. Also wie wird sich diese Zentrale darstellen dann auf dem Spielfeld, gerade in der Defensive, auch im Umschaltspiel, auch nochmal interessant einfach zu sehen, was sich da Allegri denn ausgedacht hatte. Er hat denn, wie schon angedeutet, er agiert hier eigentlich mit seinem letzten Aufgebot.
Max, die gleiche Geschichte bei den Bayern. Auf was schaust du in diesem Spiel? Schaust du so ein Spiel analytisch? Jetzt natürlich, wenn du hier bist, natürlich musst du es so machen, klar. Ja, genau. Du kannst dann nicht in der Pause sagen, ja, Bier war gut, 1-0, schöner Schuss. Aber grundsätzlich, schaust du solche Spiele eher analytisch? Kannst du dich auch mal zurücklehnen? Wie emotional bist du involviert in so eine Partie? Ja, und auf was achtest du bei den Bayern?
Also zur emotionalen Involviertheit, das korreliert sehr stark damit, ob ich es im Stadion gucken kann oder am Fernseher. Man hat immer ein bisschen einen analytischen Blick. Was mir in dem Spiel jetzt, worauf ich achten werde, ist, wie sich die Flügel, wie unterschiedlich die agieren werden. Ich rechne damit, dass Alaba und Ribéry offensiv den Ton angeben werden. Ich glaube, dass die Linkslastigkeit in dem Spiel auch wieder da sein wird, einfach weil Lahm ein bisschen konservativer in der Ballverteilung ist und auch in seiner im Aufrücken bei Ballbesitz. Alaba geht da mehr Risiko. Ich glaube, das ist auch genauso gewollt. Und gleichzeitig dürften sich daraus aber eigentlich auch tolle Verlagerungsmöglichkeiten ergeben. Also wenn man davon ausgeht, dass Alaba, Ribéry und dann eben ein nachrückender Vidal auf links viele Spieler binden, dann gibt es auf rechts Plätze und Räume und da steht dann ein Costa, der eine Sache besonders gut kann und das ist schnell sein und Spielverlagerungen zu verwerten. Und dann gucke ich wie immer einfach drauf, was Thomas Müller macht. Das mache ich aber vor allem deswegen, weil ich mir das einfach gerne angucke. Das ist einfach so ein bisschen der Anarcho bei den Bayern. Das ist schön zu sehen. Das sind für mich, glaube ich, so die interessantesten Geschichten. Vielleicht noch Abstimmung Alonso-Vidal, aber ich rechne damit eigentlich, dass Vidal eine Rolle einnehmen wird, die vergleichbar zum Dortmund-Spiel sein wird.
Mhm. Wir tippen hier ja nicht, weil es kann ja alles passieren in so einem Spiel. Aber Max, was muss denn passieren, damit die Bayern hier weiterkommen? Sprich, damit sie nicht verlieren, beziehungsweise ja, 1-1 spielen oder dann halt sogar über die Verlängerung und Elfmeterschießen, da wollen wir gar nicht dran denken. Aber was muss passieren, damit die Bayern weiterkommen? Was müssen sie richtig machen?
Ich würde sagen, sie müssen 2 Tore schießen. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Null hält. Dazu ist mir einfach Kimmich, das habe ich auch im Rasenfunk schon mal gesagt, der macht immer 98% der Sachen richtig klasse, ist auch für sein Alter unglaublich weit, aber er hat eben noch so 2 Fehler pro Spiel, die oft auf Körperlichkeit beruhen oder auf so einer gewissen, auf Deutsch gesagt, Abgewichstheit, die er noch nicht haben kann. Und daraus können Tore entstehen, so wie man im Hinspiel auch gesehen hat. Und Benatia hatte immer noch nicht genügend Gelegenheit, mich von ihm zu überzeugen, allein wegen seiner Verletzungshistorie. Deswegen glaube ich tatsächlich, 2 Tore müssen sie schießen, aber dann kommen sie auch weiter.
Okay, und diese 2 Tore spielen sie raus, wie die Bayern die Tore halt rausspielen, eher mit Dominanz und vielleicht dann auch mal schöne Spielverlagerung und über die schnellen Außen? Oder denkst du, das müssen dann Kontertore sein oder was in die Richtung?
Nee, das werden schon, also wird sehr mutmaßlich über den Flügel entstehen. Ich sehe Costa oft an der Grundlinie, ich sehe Alaba und oder Ribéry, je nachdem wer hinterläuft, an der Grundlinie und dann müssen die letzten Pässe, die dann in den Rückraum der Abwehr oder ans kurze 5-Meter-Raum-Eck gespielt werden, die müssen dann kommen. Die Plätze werden normalerweise dort besetzt sein von Spielern, denn so spielen die Bayern schon jetzt eigentlich schon seit Jahren. Wenn ich mich weit aus dem Fenster lehnen würde, würde ich allerdings sagen, 2 Tore nach Ecke.
Konstantin, ganz kurz, weil es dann auch wirklich gleich losgeht, was muss Juventus machen, um weiterzukommen?
Die ersten 25 Minuten überleben, in dem Fall eben kompakt stehen, vielleicht für einzelne Entlastungsangriffe sorgen, um nicht 25, 30 Minuten komplett hinten drin zu stehen, dann wird es schwer gegen die Bayern. Also auch versuchen, immer mal einen Entlastungsangriff zu starten, einen langen Verlagerungsball, gewisse Gefahr ausstrahlen über die Flügel, damit man die Bayern auch nicht zu viel Sicherheit gibt. Und dann eben langsam aber sicher anfangen, das Pressing etwas nach vorn zu schieben, die Reihen stetig etwas höher zu schieben und dann versuchen eben das Spiel nach und nach auf eine, sagen wir mal, Ballbesitzverteilung von 45 zu 55 zu bringen, um dann eben auch eigene Angriffe, die Aussicht auf Erfolg haben, mit der Einbindung von Morata, Pogba, Cuadrado dann zu starten.
Danke euch beiden. Danke an Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auch in der Pause wieder mit dabei. Danke dir, Konstantin, und danke, Max. Auch du bist in der Pause wieder da und dann sprechen wir über das, was wir gesehen haben in den ersten 45 Minuten. Danke euch beiden. Danke euch fürs Zuhören und nochmal der Hinweis. Also in der Pause, so um 21 Uhr, 31 bis 32, kommt drauf an, was die Technik macht, sind wir wieder live und dann schauen wir mal, ob das alles so eintrifft, wie wir es prognostiziert haben. Viel Spaß mit der ersten Halbzeit. FC Bayern München gegen Juventus. Champions League Achtelfinal Rückspiel. Krasse erste Halbzeit zwischen dem FC Bayern und Juve. 2-0 Führung für die erste 5. Minute. Pogba mit dem 1-0. Khedira mit dem Ball in den 16er. Dann Lichtsteiner, der sich gegen Alaba durchsetzt. Ball kommt in die Mitte, Pogba ins, ja, da ist schon ein leeres Tor und dann in der 28. das 0-2, Konter über Morata, lässt alle stehen, liegt drüber auf die rechte Seite, Cuadrado macht ihn rein und Neuer dann kurz vor der Pause nochmal mit einer Riesenparade gegen Cuadrado. Weiter mit dabei Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de und Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Und Max, du hast vorher gesagt, emotionale Involviertheit hält sich in Grenzen. Darf ich das ja, nochmal, darf ich nochmal fragen?
Ja. Ich habe festgestellt, auch wenn ich viele Fußballspiele analytisch betrachten kann, Beispiel mein Vereins, ist dem nicht so. Ich habe trotzdem viel auch gesehen, aber in erster Linie bin ich emotional gerade sehr involviert. Ich habe einen Hals ungefähr von hier bis zur Allianz Arena. Das sind 8,5 Kilometer circa. Naja.
Was ist schiefgelaufen, Max?
Naja, also es gibt ganz viele Dinge, die man taktisch jetzt dann erkennen kann. Ich glaube, dass die eigentliche Ursache aber tatsächlich im Kopf begründet liegt. Eigentlich früher mal die Stärke der Bayern, dass man gerade in solchen Spielen da war. Ich hatte aber den Eindruck, dass also selten so eine Verunsicherung habe ich gesehen bei den Bayern. Juve viel früher draufgegangen als im Hinspiel. Das muss allerdings auch nicht so wahnsinnig überraschend gewesen sein, auch wenn wir es im Vorgespräch auch so angedeutet haben. Aber im Hinspiel hatte Juve mit der extrem gegengerichteten Taktik, nämlich wir lassen die Bayern in unser Verteidigungsdrittel kommen, haben sie es nur mit Hilfe des Stadions und dann doch auch ein bisschen Glück zum 2:2 geschafft. Deswegen muss das jetzt eigentlich komplett überraschen, dass sie diesmal draufgegangen sind. Und damit sind die Bayern überhaupt nicht zurechtgekommen, haben erstaunlich viele Fehlpässe gespielt und dann einfach zwei krasse Abwehrfehler, eigentlich sogar mehr, drei, gemacht. Die wurden jeweils zu Toren verwertet. Dafür ist Jubel Jubel. Und das, ja, also ich glaube, das ist tatsächlich schiefgelaufen. Also eine große Verunsicherung, dadurch daraus resultierend Fehlpässe, die du im eigenen Spielaufbau so nicht spielen darfst. Und den Bayern fehlt so ein bisschen der Willen, dann vom eigenen Spiel abzurücken und mal den langen Ball zu spielen, um dann vorne ein bisschen Ballbesitz zu bekommen und vielleicht so ins Spiel reinzukommen. Das machen die Bayern nicht. Das ist traditionell so. Das ist auch okay, aber kann halt schief gehen. Und jetzt in der ersten Halbzeit ist das verdammt schief gegangen.
Wir haben Stadionatmosphäre, oder zumindest ein bisschen Stadionatmosphäre im Hintergrund. Denn Christopher Ramm ist auch mit dabei von mirsanroth.de. Christopher, kannst du mich hören?
Ja, grüß dich.
Fantastisch. Also die Verbindung, fantastisch. Erste Halbzeit von deiner Mannschaft ja auch. Nicht so fantastisch. Was sind die Eindrücke aus dem Stadion?
Ich glaube, also habe jetzt Max so zur Hälfte gehört und kann das eigentlich die Eindrücke nur bestätigen. Was so ein bisschen auffällt ist, aus meiner Perspektive ist, dass das Spiel sehr stark zentrumsfokussiert ist. Das ist jetzt auch im Vergleich zu den letzten Partien, zum Beispiel auch Werder Bremen, auffällig ist, dass sie den Weg zur Grundlinie scheuen. Vor allem Kostas da zu nennen, der natürlich als Linksfuß auf rechts außen so ein bisschen den Robben nimmt und sehr, sehr oft nach innen zieht. Das hat Juve mittlerweile auch Mitte der ersten Halbzeit eigentlich dann durchschaut, dieses Muster, und stellt halt dann auch ganz gut zu. Und ansonsten ist halt eigentlich auffällig, dass Alonso, Vidal auch sehr, sehr stark im Zentrum auf einer ähnlichen Position spielen und die Abstände zueinander nicht richtig sind. Und es dann dazu führt, dass es dann halt oft ein Ballkontakt zu viel gibt und das Spiel dann dadurch sehr, sehr langsam wird an manchen Stellen.
Konstantin, jetzt hat Max gesagt, was Juve gut macht, unter anderem. Bisschen mehr natürlich auch noch. Und Christopher, was die beiden schlecht machen. Kannst du noch was oder willst du noch was hinzufügen zu dieser Analyse der ersten Halbzeit?
Eigentlich nur so viel. Ich hatte ja vor dem Spiel gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Juve sich eher hineinstellt, dass es nicht unbedingt mit so aggressiven Pressing versuchen, einfach weil ich gesehen habe, wie sie im Hinspiel verteidigt haben. Ganz speziell auch, wie ihre Linien standen. Und ich bin einfach jetzt begeistert vom Lernprozess von Juve. Denn seit dem Hinspiel, also das Rückspiel jetzt ist ein komplettes Gegenteil vom Hinspiel. Denn wo sie im Hinspiel viel flacher standen mit ihren Linien, alle auf einer Linie, also 4-4-2, wirklich drei Linien nur. Jetzt eine Art S-Formation, viele Zickzack-Staffelungen. Khedira rückt raus, dafür lässt sich Pogba reinfallen. Morata rutscht nach rechts, dafür geht Pogba nach vorn. Hernanes sichert dahinter ab. Cuadrado reagiert auf die Bewegung von Khedira und so weiter. Ganz, ganz viele gruppentaktische Abläufe, die einfach im Hinspiel gar nicht so sichtbar waren. Und jetzt eine 180-Grad-Wendung von Allegri und seiner Mannschaft. Und deswegen hat es auch funktioniert, dieses hohe Pressing. Und sie schaffen es dann aus dem hohen Pressing durch diese Zickzack-Staffelung wieder zurückzufallen in eine tiefe Verteidigung und lassen dadurch Bayern eben nicht hinter ihre Linien kommen. Also hätte ich jetzt von euch erwartet nach dem Hinspiel. Ich hatte es vor dem Hinspiel erwartet, aber deshalb, das begeistert mich einfach an der Partie bisher, dass Juve so einen Lernprozess einfach hingelegt hat, wenn man so möchte, so viel aus dem Hinspiel gelernt hat und die Bayern auch komplett auf dem falschen Fuß erwischt hat anfangs. Denn die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Juve sich genauso anstellt wie im Hinspiel.
Christopher, wir schicken dich gleich wieder zurück auf deinen Platz, wünschen dir auch viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Eine Frage noch, vielleicht auch zu Pogba, weil man das im Stadion dann sicherlich noch besser sieht. Wie beurteilst du seine Rolle? Kommt mir so vor, der ist überall, hat ja auch das erste Tor gemacht, gleich am Anfang relativ weit vorne gespielt, dann aber auch doch wieder ein bisschen zurückgezogen. Die Riesenchance von Cuadrado kurz vor der Pause noch vorbereitet. Warum kriegen die denn die beiden nicht in den Griff?
Ja, also was im Vergleich zum Hinspiel unterschiedlich ist, dass Lahm ihn nicht so früh anläuft oder nicht so gut zustellen kann, wie es im Hinspiel gelungen ist und dadurch auch die Pogba im Prinzip den ersten, zweiten Schritt hat und agieren kann und Lahm reagiert nur und das ist mittlerweile in seinem gesetzteren Alter für ihn einfach nicht mehr so gut zu handeln und natürlich dann kommt hinzu die Körperlichkeit einfach von Philipp Lahm im Vergleich zu Pogba, der einfach ein Kopf größer ist und dann auch teilweise ganz gut gezielt mit hohen Bällen angespielt wird und vor allem auch Kimmich dann der Pogba ab und zu übernimmt, dann auch seine Schwierigkeiten hat.
Okay, danke dir. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit.
Danke.
Vielleicht wird es ja noch spaßig.
Macht's gut, servus.
Ciao, danke dir. Und Max, was muss denn passieren in dieser zweiten Halbzeit bei den Bayern? Sowohl vielleicht, was die Aufstellung, was das Personal anbelangt, als auch was die Spielweise anbelangt.
Gut, also mit Thiago und Coman hat Pep die beiden Spieler draußen gelassen, die das beste Wochenmomentum hatten, wenn man davon sprechen möchte. Also die gegen Werder sehr stark gespielt haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einer davon kommt, bevorzugt Thiago. Er könnte im Ersatz für Vidal kommen, einfach nur, weil man jetzt eine andere Form der Offensivqualität braucht, auch wenn Vidal eigentlich in einer nicht so guten Bayern-Mannschaft noch die richtigen Zweikämpfe gewonnen hat. Sie werden vor das Problem gestellt, und das hat man in der ersten Halbzeit ja dann schon wunderbar gesehen, spätestens nach dem 0-2 hat Juve ja uns das gezeigt, was wir jetzt auch 45 Minuten lang sehen werden. Die Außen sind sehr, sehr gut isoliert und die Bayern schaffen es überhaupt nicht, ins Angriffsdrittel zu kommen. Also der Ballbesitz da dürfte minimal sein. Und sie haben es versucht zu lösen, indem sie viele Schnittstellenpässe gespielt haben, sehr steile Pässe, aber die immer aus der zweiten Reihe. Das heißt, es waren immer so 10, 15 Meter Pässe, kamen auch 2, 3 ganz gut durch, aber dann jeweils konnte der Ball nicht verarbeitet werden, weil er entweder zu scharf gespielt war oder eben doch zu schwierig auch zu verarbeiten. Das Ziel müsste meiner Meinung nach sein, dass man mehr in den Achterraum so 20 Meter vor dem Tor kommt, im Zentrum ein bisschen mehr Optionen hat, weil die Flügel sind so isoliert, dass man oft über diesen Raum verlagern werden muss und ich glaube, da kommen auch eher dann die Pässe her. Also das, was ich ja auch prophezeit hatte von wegen, also mal abgesehen davon, dass man überhaupt keinen Linksdrang bei den Bayern sieht, sieht man auch, liegt aber auch daran, dass Ribéry seine Position so ein bisschen aufgegeben hat nach dem 0-2, hat man ja auch nicht das gesehen, dass sie an die Grundlinie durchgekommen sind. Und weiter wird das aber vermutlich der Schlüssel sein, denn das Zentrum ist dicht. Es gilt tatsächlich, über die Schnittstellenpässe an die Grundlinie zu kommen. Und dafür muss man, glaube ich, in diesem Bereich 20 Meter zentral vor dem Tor von Juve einfach mehr Präsenz hinbekommen. Und das ist so die Aufgabe für die Bayern in der zweiten Halbzeit. Und sie dürfen halt kein Tor mehr kassieren. Das ist nicht ganz so unknackig.
Konstantin, diese Präsenz dann auch in den Halbräumen, 20 Meter vor dem Tor, kann man die durch Thiago und oder Götze schaffen? Wir haben auch eine Frage bekommen von Offel. Inwieweit macht sich die Aufstellung ohne Thiago bemerkbar? Ich habe so den Eindruck, dass man die eigene Philosophie geopfert hat für mehr Physis. Ergibt Sinn, aber ich als Trainer, okay, ich bin Handballtrainer, finde es immer suboptimal, wenn ich aufgrund der Gegneranpassung meine Identität verrate. Also Guardiola wird auf jeden Fall Anpassungen machen müssen. Was denkst du, wird passieren in der zweiten Halbzeit?
Thiago ist eigentlich der offensichtliche Wechsel, wenn man sich die Aufstellung anschaut und auch den Verlauf der ersten Halbzeit. Diese Abstimmungsprobleme zwischen Alonso und Vidal gab es auch phasenweise im Dortmund-Spiel. Auch da hat ja Guardiola eben auf diese Doppel-6 gesetzt, die sich dann auch während des Spiels unterschiedlich gestaltet hat. Aber auch da hat er eben nicht Thiago den Vorzug gegeben, weil er vielleicht auch einen physisch starken Gegner erwartet hat im Mittelfeld. Bei Juve ist es auch der Fall, Khedira in diesem Spiel eine Maschine einfach. Und Thiago wäre natürlich eine Möglichkeit, um einen Spieler zwischen die Linien zu bringen. Aber um ihn einzusetzen, bräuchte es auch eine bessere Alaba-Leistung. Also das hat jetzt vielleicht weniger damit zu tun, wie man taktisch umstellt. Alaba müsste einfach, keine Ahnung, 25 5% zulegen oder so. Denn ohne ihn, ohne seine Präsenz dahinter Thiago, seitlich neben Thiago, schwierig für Thiago selbst. Denn dann muss er tief abkippen, was Vidal teilweise gemacht hat in der ersten Halbzeit. Aber aus so einer tiefen Position heraus kommt man dann eben nicht in diese Räume, denn dann bildet sich da so ein Wall mit Khedira, der anläuft, mit Hernanes, der absichert, mit Cuadrado, der auch absichert, dann rechts, also auf der rechten Juve-Seite. Also so gesehen, Alaba müsste jetzt mal ein bisschen zulegen. Also das klingt jetzt leichter gesagt als getan, aber das ist ein Schlüssel. Und dann die Thiago-Einwechslung wäre eine Möglichkeit. Oder man geht eben ein größeres Risiko vielleicht und bringt Götze. Mhm. Götze als Zwischenlinienspieler, als Verbindungsspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier seine Stärken ausspielen kann, aber es ist natürlich ein Risiko, weil er einfach jetzt nach der langen Pause nicht so richtig wettbewerbsmäßig getestet wurde, nur ein Spiel gemacht.
Christoph sagt eher Thiago für Alonso, Vidal kann defensiv die Räume eher zulaufen. Werden wir uns gleich anschauen, was passiert. Nochmal ganz kurz zu den Prognosen. Also Max, zu deiner Linkslastigkeit hast du schon selber was gesagt, aber du hast recht gehabt, die Bayern mussten 2 Tore schießen. Jetzt aber natürlich auch, um in die Verlängerung zu kommen. Ja. Und Konstantin bei Juve, die ersten 25 Minuten überstehen, ist ihnen gut gelungen in der 28. Minute das 0:2 von Cuadrado.
Die Vorhersage war obsolet mit dem ersten Tor.
Ja, genau, klar. Also das war halt einfach genau
der... Das gemacht. Ich bin jetzt auch, ich war mehr oder weniger Pep Guardiola. Ich habe erwartet, dass Juve sich erstmal etwas tiefer hineinstellt und abwartet. Genau das haben sie nicht gemacht, haben die Bayern auf dem falschen Fuß erwischt. Deshalb Hut ab vor Max Allegri.
Ja, das müssen wir jetzt schauen, wie Guardiola in der zweiten Halbzeit darauf reagiert, weil bis jetzt hat Allegri auch eindeutig das Coaching-Duell gewonnen. Aber ja, es sind nur noch 45 Minuten. Viel Spaß dabei, wir sind nach der 90. nochmal live und vielleicht dann auch nach der 120. beziehungsweise nach dem Elfmeterschießen. Ich kann mich erinnern, dass auch die Bayern im Hinspiel mit 2:0 geführt haben und am Ende war es ein 2:2. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit, ist auf jeden Fall spannend, macht eine Menge Laune dazu zu schauen, finde ich. Und zu Christopher schalten wir, glaube ich, nach dem Spiel dann auch nochmal. Danke an Konstantin Eckner, danke an Maxi Jakob Ost und ja, Bernat sehe ich gerade bei den Bayern kommt für Benat, ja, das heißt also, dass dann Alaba
linker Innenverteidiger.
Linker Innenverteidiger oder vielleicht hat sogar noch dann Dreierkette ein bisschen nach vorne Alaba. Schauen wir gleich und besprechen wir danach. Danke euch beiden, danke fürs Zuhören, viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Geiles Fußballspiel, kann man nicht anders sagen. 2:2 nach 90 Minuten, es gibt Verlängerung. Ich habe mir noch die ganze Zeit gedacht, jetzt kommt ein bisschen weniger Flanken. Hat ja toll geklappt beim 1:2, aber da waren ein paar wilde dabei von Douglas Costa. Und dann gibt's doch noch den Ausgleich, das 2:2. Flanke, Kingsley Coman und dann Thomas Müller mit dem Kopf, Max Jakob Ost und Konstantin Eckner weiterhin dabei. Christopher lassen jetzt, glaube ich, mal in Ruhe im Stadion. Max, du warst relativ fertig in der Pause. Denke mal, noch fertiger jetzt, aber aus einem anderen Grund wahrscheinlich, oder?
Ja, Fußball ist halt einfach das geilste Spiel aller Zeiten. Das sage ich jetzt nicht nur, weil es mein Verein ist. Das spielt natürlich viel dazu. Aber diese Emotion, was das mit einem macht, ist schon krass. Es ist aber noch lange nicht vorbei, das muss man auch so ehrlich sagen. Es hat eine gewisse Ironie, dass es jetzt 2 Kopfballtore sein mussten. Warum nicht gleich nach Ecke? Dann hätten wir noch meinen Witz aus dem Vorgespräch, vor dem Spiel noch irgendwie geholt. Ist noch lange nicht durch. Juve bleibt Juve, aber die Bayern sind jetzt wieder Bayern. Und das ist, da muss man ja schon mal dankbar für sein. Und jetzt gibt es gleich eine Verlängerung.
Alter. Wie der Guardiola dann gerade abgeht. Unfassbar. Konstantin, emotional auf jeden Fall. Momentum, klar. Was hat Bayern spielerisch besser gemacht oder was hat Juve vielleicht auch falsch gemacht? Hat man sich zu weit zurückgezogen?
So viel hat Bayern eigentlich spielerisch nicht richtig gemacht, gerade für ihre Verhältnisse, weil sie ja doch viel auf Flanken setzen mussten, weil ihnen quasi keine andere Wahl einerseits blieb. Juve stand sehr tief, 5-4-1 dann zum Schluss, nur noch Mandzukic vorn, nachdem der reinkam. Die Flanken waren mehr oder weniger Verzweiflungstaten, andererseits hatten sie eben den Vorteil, dass man viele zweite Bälle holen konnte, weil Juve mit der Fünferabwehr, mit dem Vierer-Mittelfeld dann so tief stand und eben diese zweiten Bälle im Rückraum dann von den Bayern immer wieder aufgenommen wurden und auch jetzt vor dem einen Treffer, da macht eben Vidal im Gegenpressing dann den Ballgewinn, das sind natürlich die besten Momente, also wenn es ein kurzes Umschaltspiel gibt und man dann wieder gegen umschalten kann, das hat den Bayern am Meer geholfen, diese vielen Flanken aus der Statik heraus, aus der statischen Situation heraus, eigentlich nicht so geeignet. Man hat es ihm immer wieder versucht. Klar kann da mal einer durchrutschen, weil es einfach verdammt viele Situationen am Ende waren. Die Juventus hat eben dann keine Entlastungsangriffe mehr fahren können oder fast keine mehr. Es gab dann so nach dem Anschlusstreffer der Bayern kleine Phasen, wo Jugo mal rausgerückt ist, aber doch, sie sind sehr tief und auch Sturaro, die Einwechslung dann, man hat schon den Abfall gemerkt gegenüber von Khedira, der einfach da besser im Pressing zwischen den Linien arbeiten konnte. Gut, das musste aber sein, weil einfach die Kräfte natürlich bei Juventus auch langsam zur Neige gehen wird, aufgrund des großen Laufaufwandes bis zur 70. Minute hin.
Alex merkt gerade richtigerweise an im Chat, Juve wirkt am Ende sehr passiv, müde, weniger aggressiv als in der ersten Halbzeit, das auf jeden Fall. Die Bayern haben da aber auch wirklich das Spiel übernommen. Ich habe mir lange gedacht, bisschen zu wild, bisschen zu hektisch in den 16er rein dann, aber hat dann doch geklappt. So, und jetzt viel Spaß mit der Verlängerung. Wir hören uns entweder nach der Verlängerung oder nach dem Elfmeterschießen wieder. Geiles Spiel.
Packen wir es, verdammte Scheiße.
Das war noch live.
Ja. Ist okay. Wenn ich Rasenfunk, hier darf ich ja eine Meinung haben.
So ist es. Also, viel Spaß euch beiden.
Wenn Bayern das Ding nach Elfmeterschießen gewinnt, müssen wir dann trotzdem Christopher nochmal zuschalten.
Auf jeden Fall. Wenn er in der Jubeltraube überhaupt noch irgendwie an sein Handy rankommt.
Und sein Handy hat mittlerweile jemand anders in der Hand.
Ja, genau. Hallo, nicht live. Egal, also, wir schauen jetzt wieder.
Ist das geil? Wo ist der Beckmauer?
Bis später. Netter Fußballabend. 4:2 Sieg für den FC Bayern München. 4:2 nach Verlängerung gegen Juventus.
Dass du alles immer so aufbauschen musst. Boulevardhure.
Netter Fußballabend. Ey, Max, in der Pause waren wir auch live. Aber erst nachdem du erstmal ein bisschen Dampf abgelassen hast. Kannst du dich noch erinnern? An die Pause, ist noch nicht so lange her. Alles gut, oder? Souveräner Sieg?
Ja. Ja, ist halt Fußball, ne? Geile Scheiße. Manchmal ist man halt auch einfach nur Fan. Und während ich im Rasenfunk ja immer genügend Zeit habe, mich von meinem Fan-Dasein ein bisschen gedanklich zu distanzieren und zu gucken, dass es nicht allzu sehr reinspielt, ist das halt hier eine andere Situation. Ja. Man muss sich den Edgar Netzer als einen glücklichen Menschen vorstellen jetzt im Moment.
Klingt auch so. Also Max Jakob, warum habe ich nicht so Probleme mit deinem Namen heute? Tut mir echt leid.
Vielleicht nennt es mich einfach Max in Zukunft.
Das Max
ist
Ost.
Vollkommen okay und kürzer, ja. Max ist
Max Jakob okay. Ist gar nicht so leicht. Max Ost und vom Rasenfunk und Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de weiter mit dabei. Schauen wir, ob wir den Ram dann auch noch in die Leitung bekommen. Christopher, ist Konstantin, ist für mich echt bei so einem Spiel immer schwer, dann da noch drauf zu bleiben und auch auf die taktischen Umstellungen zu schauen. Ist für mich auch nicht in erster Linie unter taktischen Aspekten zu erklären, dass das Spiel dann so kippt und dass sich die Bayern dann hinten raus in so einen Rausch spielen und das dann so drehen. Aber trotzdem, was hast du gesehen? Was haben die Bayern, ja, sagen wir mal, ab der Pause oder vielleicht Ende zweite Halbzeit auch in der Verlängerung besser gemacht? Und was hat Juve schlechter gemacht?
Man muss es gleich so trennen, dass die große Entwicklung des Spiels, also die quasi Dramaturgie der Partie, wurde schon eher davon beeinflusst, dass eben Juve in den ersten 60, 70 Minuten, aber vor allem in der ersten Halbzeit, so einen hohen Laufaufwand betrieben hat, dass es dann sehr schwer war, eben diese Kompaktheit und auch dieses, nicht die Kompaktheit vielleicht, aber dieses aggressive Pressing, dieses starke Herausrücken der Mittelfeldspieler und dieses starke Zurückziehen dann so aufrechtzuerhalten. Man musste eben dann etwas statischer, etwas tiefer verteidigen und wurde dann durch die Bayern hinten reingedrückt. Auch das, was man eigentlich vor dem Spiel oder was ich zumindest vor dem Spiel so ein bisschen erwartet hatte, dass es eigentlich schon am Anfang vielleicht dazu kommen könnte, dass die Bayern dann sehr spielbestimmt werden, weil dann kommt man eben schlecht hinten raus, wenn man einmal hinten drin steckt und die Bayern den Ball laufen lassen, obwohl auch selbst in der zweiten Halbzeit noch einige Abspielfehler dabei waren. Also keineswegs ein guter Auftritt der Bayern, auch nicht in der zweiten Halbzeit, auch nicht in der Verlängerung natürlich irgendwo, war man dann sehr dominant, aber es war jetzt nicht so, dass die Bayern jetzt absolut geglänzt haben. Und wenn man dann auf die kleinen taktischen Elemente schaut, dann wurde jetzt in der Verlängerung zum Beispiel wenig umgestellt. Thiago hat ein bisschen tiefer zum Teil, halb links gespielt, aber große Umstellung gab es nicht. Und es war weiterhin so, Juve stand sehr flach, sehr tief und hat eben bei den zweiten Bällen dann Probleme gehabt. Auch natürlich, weil die Kräfte nachgelassen haben. Und das 3-2 der Bayern entstand auch wieder aus einem gewonnenen zweiten Ball nach einer Flanke. Und das ist jetzt eigentlich so die Story der zweiten Halbzeit bzw. der Verlängerung. Wie haben die Bayern ihre Tore dann auch erzielt oder ihre Torschancen rausgespielt? Viele Flanken und dann eben zweite Bälle gewonnen. Und einerseits, weil Juve zu flach stand, andererseits, weil die Kräfte am Ende waren. Also dieser Zweikampf vor dem 3-2 war ja fast kein Zweikampf, wo der Ball gewonnen wird von den Bayern am Strafraum von Juve. Da ist einfach keine Intensität mehr da gewesen bei den Italienern. Und klar, das konnten die Bayern dann auch ausnutzen. Und da spielen natürlich ihre individuelle Klasse auch rein. Schöne Ablage von Müller, dann kommt alles hinzu. Und dann das 4-2, natürlich grandioser Schuss von Kingsley Coman.
Max, jetzt kann man sagen, Guardiola alles richtig gemacht. Thiago schön für die Verlängerung geschont, macht er das 3-2, den Coman von der Bank gebracht, der macht dann nochmal Tempo. Weißt du alles, kannst du auch Zeit lassen bei 0-2 Rückstand, irgendwie musst du halt dann erstmal so in der 70. oder so reagieren. Also es sind halt einfach dann Kleinigkeiten, oder? Auf dem Niveau. Wenn die Bayern da in der Nachspielzeit nicht mit dem Ausgleich machen, dann sagt man wahrscheinlich alles falsch gemacht zu Guardiola. Morgen bitte weg und nie wieder wollen wir was wissen von dir. Und so ist jetzt wieder der grandioseste Trainer aller Zeiten.
Nee, ist er nicht. Also ich denke, das dürfte eigentlich auch eine Nachbetrachtung.
War auch überspitzt.
Schon. Ach, tatsächlich.
Ja, war auch absichtlich
überspitzt. Ja, Boulevard ist das hier, wie immer alles aufgebauscht wird. Nee, ich meine, das ist ein Spiel, das kannst du nicht mehr nur über die Kategorien Aufstellung, Taktik und Spielverlauf einfangen, sondern das hat viel tatsächlich mit kleinen zufälligen Dingen zu tun, aber auch viel mit mentalen Sachen. Ich habe es gesagt, in der ersten Halbzeit waren die Bayern nicht die Bayern, also selten sie so verunsichert gesehen, beziehungsweise man hat sie schon so verunsichert gesehen, aber das war immer in Spielen, wo sie dann tatsächlich dafür auch die Quittung bekommen haben. Und in der zweiten Halbzeit hat sich das gedreht, aber auch nicht, indem sie dominant waren. Also ich glaube, dass man ehrlich gesagt, wenn man jetzt mit ein paar Tagen Abstand drauf gucken wird, muss man trotzdem konstatieren, dass da viele Dinge überhaupt nicht gepasst haben. Und dass es nochmal gut gegangen ist, dass man aber schon die Frage stellen muss, warum hat das gerade in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert? Und da kann man auch die Frage nach dem Trainer schon durchaus stellen, finde ich. Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht den Trainerstuhl ansägen, so meine ich es nicht, aber man kann schon fragen, warum Pep es nicht geschafft hat, die Mannschaft auch vom Mentalen her einzustellen. Also die waren so, es waren so zittrige Kolibris irgendwie. Und das haben die ja gar nicht nötig bei ihrer Passsicherheit, die sie eigentlich haben.
Ja. Konstantin, siehst du einen entscheidenden Mann bei den Bayern für diesen Sieg oder kollektiv oder vielleicht mehrere? Oder was hat am Ende den Ausschlag gegeben, aus deiner Sicht, wenn du es auf den Punkt bringen müsstest?
Also ich sehe jetzt keinen Mann, der jetzt absolut herausgestochen hat, im Gegensatz zu den anderen Spielern, also den anderen Mitspielern. Es gab welche, die sind abgefallen, hatten ja auch schon drüber diskutiert, Alaba zum Beispiel. Sicherlich, es gab Spieler, die herausgestochen haben, Vidal würde ich da nennen, der dann aufgeblüht hat, der verschiedene Positionen auch in diesem Spiel hatte einfach. Also definitiv. Anfangs vorn reingestoßen, was er ja auch häufig macht, zum Beispiel gegen Dortmund auch gemacht hat, also so als Verstärkung dann als hoher Achter, beziehungsweise dann sogar neben Lewandowski an die Abseitslinie gerückt. Im Verlauf des Spiels dann auch tief gespielt, als dann Alonso draußen war, dann sich gut abgestimmt mit Thiago, als der dann reinkam. Also so gesehen, Vidal sicherlich wahrscheinlich vielleicht der Beste. Also ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, man müsste vielleicht nochmal anschauen, aber war wahrscheinlich schon der Beste. Ob er jetzt der entscheidende Mann war.
Festlegen, war der Beste.
Ob er jetzt der entscheidende Mann war.
Wir sind, ja. Was? Max sagt, ihr seid euch einig.
Okay. Ja, nee, wir sind in einem Podcast der Zuspitzung. Ich finde, das kann man schon sagen. Vidal war der Beste. Lass uns da einfach drauf festlegen. Und jetzt darfst du aber gerne noch weiter die neutrale
Sicht sehen. Ich sage eben, dass
kurz in die Diktatorrolle
ein paar Details ist natürlich immer schwierig, weil das Spiel ist sehr lang ging, aber sicherlich. Natürlich auch die ganze Zeit gespielt hat. Thiago hätte er jetzt vielleicht die 120 abgeliefert. Weiß ich nicht, vielleicht wäre er, aber klar. Kann man Vidal nehmen. Aber war jetzt die Leistung von Vidal entscheidend für die, also war jetzt das der entscheidende Schlüssel für den Bayern-Sieg? Ja, nein, eher nicht. Also wie gesagt, es war einerseits eben diese Entwicklung auch der Kräfteverhältnisse, die strategische Herangehensweise von Juventus, habe ich jetzt schon alles ausgeführt, dass eben auch wenn die Kräfte nachlassen, man musste sich dann eben auf diese rudimentären Elemente verlassen, dann vielleicht um eine ganz kurze Metapher dazu ziehen, ist ein bisschen wie bei einem Boxer, der vielleicht in den ersten Runden frisch ist und seine Beinarbeit absolut gut funktioniert. Und wenn diese Frische weg ist, wenn man dann anfängt, schwächer zu werden, dann wird man Flachphysiker und geht auf die Grundelemente zurück. Und das war bei Juve auch so. Sie haben einfach, wo die Kräfte da waren, sehr gute Staffelung gehabt, sehr gutes Pressing gespielt. Und als es dann eben nicht mehr so war, da musste man sich auf Basismaterial zurückgreifen. 5-4-1, 4-5-1, tief stehen, flache Linien verschieben zum Ball. Aber das ist dann gegen die Bayern wahrscheinlich doch an den meisten Tagen dann doch zu wenig und so hat man es noch aus der Hand gegeben. Aber sicherlich, das 2-2 kam in der Nachspielzeit der 90 Minuten. Also Juve war nah dran, die Bayern auszukegeln. Das darf man trotzdem nicht vergessen.
Also wir haben hier auf jeden Fall einen Hörer, den Ed Fehlpass, den Jalcin, der sich hundertprozentig sicher ist, wie du, Max, Arturo Vidal. Huldigt mir King Arturo Vidal, schreibt er bei Twitter. Und was denn? Mehr Herz hat heute keiner gezeigt. Ja, es ist aber auch, das ist schon so ein Spieler, Max, der für solche Partien dann einfach gemacht ist. Und zwar natürlich durch seine Art, durch seine Spielweise, durch seinen Fighting Spirit, aber auch durch mehr. Also spielt auch gut gegen den Ball, zweite Bälle erobert, Spielverlagerungen. Ja, also da hat das Gesamtpaket gestimmt, Max.
Ja, definitiv. Also da muss man sich nur die Statistiken angucken, die in dem Fall, glaube ich, schon etwas aussagen. Also hatte 133 Ballkontakte, hat eine Passquote von 95% bei 116 gespielten Pässen, das heißt 6 Fehlpässe. Und die waren, das kann ich jetzt gerade in der Schnelle der Zeit nicht nachgucken, aber meiner Erinnerung nach dürften die fast alle in Halbzeit 1 gewesen sein. Und besonders beeindruckend finde ich an der Stelle tatsächlich, wo er seine Ballkontakte hatte, und wo er seine Pässe gespielt hat, das ist, als würdest du eine Handvoll Reis über ein Spielfeld irgendwie in es Plattengröße hätte werfen. Und er war einfach tatsächlich überall. Er ist 15 Kilometer gelaufen und er hat es auch geschafft, tatsächlich, obwohl er, jetzt muss ich kurz nachgucken, wann er seine gelbe Karte gesehen hat. In der 48. Minute hat es dennoch geschafft, wichtige Zweikämpfe so zu führen, dass er dafür nicht runter musste und dass er sie siegreich gestalten konnte. Also tatsächlich, man kann es dann runterbrechen auf das, genau für solche Spiele haben sie ihn geholt. Und tatsächlich ist es jetzt, ich finde, auch so das zweite Spiel, wo er es so richtig gezeigt hat. Ich fand ihn auch schon gegen Dortmund sehr überzeugend. Und also für mich ist er tatsächlich derjenige, an dem man es festmachen kann, weil er war der, der in beide Richtungen gewirkt hat. Er hat nicht nur bei Ballbesitz aktiv mitgeholfen, dann doch noch irgendwas gegen dieses Bollwerk zu machen, sondern er hat auch ganz, ganz wichtige Defensivzweikämpfe gewonnen.
Auch Christoph hier im Chat bei uns schreibt, hat auch Gegenstöße öfter gut unterbunden, was er dann auch in der zweiten Halbzeit, dass die Bayern immer offensiver geworden sind, sehr wichtig war. Konstantin, kann Signalwirkung haben, so ein Spiel, so ein Fight, so ein Europapokalabend. 2-0 vorne im Hinspiel, dann 2-2, dann 2-4 aus Bayern-Sicht, dann 4-2, 6-4. Also hin und her auf jeden Fall ja, toll anzuschauen, beide Spiele, finde ich. Und die Bayern werden es nicht direkt wenig Schwung aus so einem Spiel mitnehmen, denke ich, oder? Konstantin?
Da tue ich mich ehrlich gesagt schwer. Sicherlich moralisch gesehen ein Top-Spiel, dass man das noch rumgerissen hat. Aber dieses Spiel hinterlässt viele Fragezeichen und dieser Schub, der ist auch vielleicht nach einem gewissen, nach ein paar Wochen wieder verflogen. Ich meine, die Saison zieht sich schon noch ein wenig hin. Klar, das Viertelfinale, es dauert nicht mehr lange, bis man da antritt und das sind ja die entscheidenden Spiele. Trotzdem, dieses Spiel hat auch viel in Frage gestellt. Einerseits die Herangehensweise zu Beginn, dann auch die mehr oder weniger nicht vorhandenen Umstellungen oder die fehlgeschlagenen Umstellungen von Guardiola in der zweiten Halbzeit, dass man offensiv dann doch sehr wenig spielerische Mittel gefunden hat, abgesehen von Flanken, wo man sich darüber streiten kann, wie hoch da der spielerische Grad ist, aber das zieht natürlich auch einige Sachen vielleicht ein bisschen in Zweifel. Also die Bayern sind nicht ausgeschieden, sie haben kämpferisch eine sehr gute Leistung dann auch abgeliefert und manche Spieler wie eben Vidal haben auch da herausgestochen. Das ist ein positiver Aspekt dieses Spiels, aber der negative Aspekt ist, und den darf man wirklich nicht unterschätzen, ist, dass einfach das rein von Guardiola als Trainer, als Taktiker keine gute Leistung war und von seiner Mannschaft dann spielerisch offensiv eben auch keine so gute Leistung. Und ich weiß nicht, inwieweit das dann doch, wenn dann auch so ein paar Tage vergangen sind und dann man auch nochmal analytischer vielleicht an die Sache rangeht und sich das Spiel anschaut, inwieweit das dann doch ein paar Fragezeichen aufwirft, auch intern, was da jetzt schiefgelaufen ist. Denn es ist einiges schiefgelaufen. Also deswegen sehe ich hier irgendwie zwei Seiten, ganz einfach. Also für die Moral sicherlich gut, aber die Bayern sind eben aber auch eine Mannschaft, die nicht die Spiele in Europa unbedingt alle über die Moral gewinnen können. Sie sind nicht Atletico Madrid, die vielleicht vor allem so einen Kampfgeist haben, auch aufgrund ihrer Spielweise. Sie müssen ein gewisses Selbstverständnis haben, ein spielerisches Selbstverständnis. Einfach auch, dass sie taktisch überlegen sind, dass sie vom Spielverständnis, vom Positionsspiel her besser sind als der Gegner oder gegen Barcelona vielleicht auf Augenhöhe. Also das ist eigentlich schon das Rückgrat der Bayern. Wenn natürlich Kampfgeist hinzukommt, umso besser. Aber das ist nicht unbedingt das größte Fundament der Bayern. Deshalb bin ich mir nicht sicher, welche Signalwirkung wirklich dieses Spiel am Ende haben wird.
Was überwiegt bei dir, Max?
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also sogar in der Verlängerung kann man noch sagen, da gab es, ich erinnere mich an zwei Großchancen, es waren vielleicht sogar drei zum 4:3 noch von Juve. Da kann man sagen, die haben abgeschenkt, aber ja, warum? Also tatsächlich finde ich auch, dass es viele Fragen gibt. Auch noch eine Sache, die wir vorhin in der Halbzeit vergessen haben zu erwähnen. Es gab noch ein Tor aus Abseitsstellung, was kein Abseits war. Das heißt, das 2:0 hätte auch noch viel früher fallen können nach einem neuer Alonso-Fehler, irgendwie Alonso irgendwie komisch im Deckungsschatten, nicht irgendwie aus dem Deckungsschatten raus und Neuer spielt aber halt dann auch einen Wahnsinnspass, also im Negativen. Ich finde auch, es gibt sehr, sehr viele Fragen. Es gab gerade in der Verteidigung viele Dinge, die auf einem gewissen Level normalerweise nicht reichen, die an diesem Abend nur deshalb ausgebügelt wurden, weil man halt in den richtigen Momenten Tore gemacht hat, auch ohne vorher allzu viele Chancen gehabt zu haben. Das heißt, blaues Auge ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man unter dieses Spiel setzen kann. Nochmal davon gekommen.
Mir sind so ein paar Sachen, also ich gebe euch absolut recht. Vor allem, lassen Sie mal an die 44. Minute denken, wenn da Cuadrado diese Riesenchance reinmacht und also er kann natürlich besser abschließen, aber Neuer hält ihn halt natürlich auch Weltklasse. Nach 3-0 oder 0-3 kommen die Bayern da nicht mehr zurück, das kann ich mir nicht vorstellen. Also kann das Ding natürlich mit einer Aktion komplett anders laufen. Und ja, wir haben jetzt natürlich schon so auch ein paar Dinge aufgearbeitet, die nicht optimal gelaufen sind. Ich finde auch weiterhin, was Alex auch fragt im Chat, warum Thiago nicht früher gekommen ist. Wir waren zum Beispiel da in der Phase, auch wenn Douglas Costa mit einer Flanke ein Tor vorbereitet hat, das war das 1:2, glaube ich, von Lewandowski, genau. Das war mir teilweise dann in der Phase auch ein bisschen zu wild, zu ungeduldig. Da kann man, denke ich, als Trainer auch eingreifen und auf die Mannschaft einwirken und sie dazu bringen, dass sie es vielleicht ein bisschen geduldiger ausspielt. Denn jedes Mal, wenn sie ein bisschen geduldiger gespielt haben und gewartet haben, bis die Situation wirklich optimal war, vielleicht für eine Flanke oder für einen Pass in den 16, dann hat es eigentlich ganz gut geklappt. Also da hat man was besser machen können. Aber dann habe ich auch ein paar Sachen gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Klar, gehst du beim Jubel zum 3-2, wie jetzt in dem Fall Thiago, ab ohne Ende, logisch. Aber mir gefällt zum Beispiel auch, dass da Thomas Müller in der Situation genau das Richtige macht, der das Ding ablegt. Was meint ihr? Wie viele Stürmer gibt's oder Spieler, die wirklich in der Situation dann sagen, okay, die beste Lösung ist, den abzulegen und das dann auch machen, anstatt vielleicht selber zu schießen oder sich zu drehen? Ich weiß es nicht. Ja, also ich kenne es aus meiner eigenen Zeit so, dass der Stürmer da eigentlich meistens sagt, danke für den Ball, jetzt drehe ich mich mal. Aber Müller macht halt einfach genau das, was in der Situation für den Mannschaftserfolg am wichtigsten ist. Das sind so Kleinigkeiten, finde ich, die schon zu erkennen waren, die einfach stimmen. Was mir auch gefällt, ist die Form von Kingsley Coman. Also da kann man natürlich auch wieder diskutieren, warum kommt der nicht von Anfang an, wenn der den Schwung hat vom Wochenende mit den drei Vorlagen gegen Werder. Und man hat ja auch in dem Spiel gesehen, jetzt gegen Juve, dass er durchaus was machen kann und da mal 1-1 gehen kann oder sogar 1-2. Und darf man nicht vergessen, Robben war nicht mit dabei. Also es bleibt für mich auch schon eine Menge Positives mit hängen.
Ja, es kommt darauf an, auf welche Richtung man guckt. Ne? Nach vorne kannst du Positives mitnehmen und musst du auch, also gerade aus Vereinssicht, musst du ja jetzt dann das Positive auch so ein bisschen mittragen in die nächsten Wochen und Spiele. Allerdings hinten, das war schon nicht ganz so groß. Mich würde jetzt auch interessieren, weil da haben wir nur so ganz kurz drüber gesprochen, Konstantin, wie bewertest du denn, dass er Benatia rausgenommen hat und Benar gebracht hat? Ich finde, im Nachhinein mit so ein bisschen Nachdenken darüber, war das eher ein Wechsel, um weitere Fehler zu vermeiden. Also es war eher ein quasi, ich entschärfe die Situation nach hinten, als ein, was wir ja eigentlich erwartet hatten, dass er so wechselt, dass er nach vorne denkt. Also quasi, wie kriegen wir jetzt Ballbesitz, wie kreieren wir Chancen?
Genau, also das denke ich auch, dass das der Hintergrund des Wechsels war, dass er mit Benatia in beide Richtungen, offensiv wie defensiv, nicht zufrieden war. Diese eine Umstellung, die es in der ersten Halbzeit gab, als Ribéry dann zentraler gespielt hat und Alaba dann die Seite besetzt hat, also breiter stand, war in meinen Augen auch eine Reaktion auf Benatias Problem im Spielaufbau. Also Alaba ist dann rausgegangen, dadurch hatte Benatia eine Anspielstation raus zum Flügel hin, also Alaba konnte Benatia da helfen, dadurch ist aber Ribéry eben dann reingerückt, weil eben Guardiola da nicht zwei Leute quasi auf einer Linie sehen möchte auf den Außen und hat also dem Flügelspieler nicht so gut getan, das ist eine Kettenreaktion gewesen, defensiv ja auch Abstimmungsprobleme, also da stimme ich dir zu, das war schon mehr oder weniger Schadensbegrenzung, dass er dann eben und vielleicht auch Alaba eine neue Möglichkeit geben wollte, denn gerade wenn der dann reingekippt ist von der Linksverteidigerposition in der ersten Halbzeit, hatte er doch ein paar Probleme. Vielleicht wollte er ihm da ein neues Bewegungsmuster sozusagen aufzeigen, dass er dann eben mehr über den Halbraum direkt nach vorne stoßen kann. Auch in Abstimmung eben dann mit Vidal, später auch mit Thiago zum Teil. Also so gesehen wollte Guardiola sicherlich hier das schwächste Glied der Mannschaft irgendwo rausnehmen. Trotzdem, da vielleicht hat er aus Game-Management-Sicht hat er vielleicht gedacht, dass er eben dann einen Wechsel wie eben Thiago dann eben noch hinauszögert, weil er vielleicht abwarten wollte, wie sich das Spiel entwickelt, hat aber trotzdem sehr lang gedauert. Also er wollte vielleicht nicht zwei Wechsel gleich zur Halbzeit vornehmen, weil dann hast du eben nur noch einen und man weiß ja nie, was passiert.
Ja, aber ich habe so in der 70. habe ich mir gedacht, so jetzt muss eigentlich nochmal irgendwie was kommen. Ja, also ungefähr der 75.
war vielleicht ein bisschen zu spät, aber ich kann verstehen, dass er vielleicht keinen Doppelwechsel zur Halbzeit machen wollte, weil man sich dann doch sehr limitiert mit den Wechseln. Einen muss man ja doch mal ein bisschen hinauszögern dann vielleicht aus Sicherheit, weil eben auch durch das 2-0 so eine Verlängerung erschien ja realistisch. Also das war ja zumindest das Ziel der Bayern, war sicherlich zur Halbzeit, wir müssen doch in die Verlängerung kommen. Und da weiß man ja, dass es über 120 Minuten geht. Also insgesamt 75 Minuten noch zu spielen sind. Deshalb verstehe ich schon, dass es da keinen Doppelwechsel gab. Kann man natürlich auch fragen, war die Aufstellung von Benatia dann die richtige? Also das hatten wir ja vor dem Spiel diskutiert. Inwieweit wusste denn Guardiola, dass Mandzukic nicht spielt? Wenn er es wusste und stellt dann trotzdem Benatia auf, dann muss ich die Entscheidung doch ein bisschen hinterfragen. Sicherlich Morata ist auch ein guter Kopfballspieler, aber bei weitem nicht kein Mandzukic. Und den hat man eher unter Kontrolle eigentlich. Also was dann der Mehrwert von Benatia im Moment ist, das kann ich nicht direkt sagen. Also das hat mich schon ein bisschen verwundert. Bernat hat jetzt auch keine so guten Leistungen gebracht zuletzt. Gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie man hätte aufstellen können, da mit einer Dreierkette vielleicht auch Alaba bringen, vielleicht auch Vidal zurückziehen, Alaba auf links stellen, also von Anfang an, wie es auch so gespielt hat, aber Benatia hat eben im Moment nicht so den großen Mehrwert, wenn er nicht als Manndecker für einen kopfballstarken Spieler fungiert, deshalb vielleicht auch eine Fehlentscheidung Guardiolas, man ist natürlich im Nachhinein immer schlau.
Benatia hat auch bei den ersten beiden Toren jetzt nicht so wirklich gut ausgesehen, beim zweiten stellt er Morata an der Mittellinie, geht aber nicht wirklich drauf. Beim ersten, gut, da war der entscheidende Fehler von Alaba beziehungsweise dann von Neuer, der rausgekommen ist, aber da rutscht er für mich auch zu weit raus. Und dann noch ein Punkt zu Bernat. Guardiola hat natürlich da auch die Möglichkeit gehabt, noch ein bisschen mehr auf Bernat einzuwirken und Max, ihm das zu einzuimpfen, was du ja eigentlich erwartet hattest vor dem Spiel, dass viel über die linke Seite geht, weil Alaba da unterstützt. Aber irgendwie war Alaba in der ersten Halbzeit ein bisschen von der Rolle nach vorne, ist nicht so viel gegangen. Und ich habe in der zweiten Halbzeit schon gesehen, dass Bernat da einfach wirklich nach vorne marschiert ist. Hat auch diesen Diagonalball rüber auf Coman gespielt vor dem 1-2. Also Coman hält ihn dann noch drin und Douglas Costa schlägt dann die Flanke. Da habe ich so ein paar Aktionen in Richtung 16-Meter-Raum auch gesehen, dass er Ribéry mitgenommen hat. Also da hatte natürlich dann Guardiola auch nochmal die Möglichkeit, ihm zu sagen, okay, das erwarte ich von dir. Und das hat er dann für meine Begriffe gut umgesetzt.
Ja, kann man absolut so sagen. Also im Nachhinein dann schon einiges auch wieder ausgebügelt von den Fehlern. Ich finde aber, wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Bayern reden, müssen wir auch schon noch mal ein Wort über Juve verlieren. Denn das war eigentlich, ehrlich gesagt, über 90 Minuten eine unfassbar krass gute Leistung. Also nicht nur das Auscoachen in der ersten Halbzeit. Ich denke, das kann man vielleicht wirklich so sagen, gerade mit der Staffelung, die Konstantin beschrieben hat. Aber auch die unglaubliche Disziplin, die sie nach hinten hatten. Also ich kann mich an zwei Konter der Bayern erinnern, wo binnen kürzester Zeit 8 Mann auf einmal wieder in der Juve-Hälfte waren, also von Juve jetzt. Die waren wahnsinnig gut organisiert. Sie haben ultra wenig zugelassen. Sie haben vorne drin, hat Morata ein Spiel gezeigt. Also man wusste ja, dass das jetzt kein Blinder ist mit zwei linken Füßen. Das wusste man als Fußballfan. Aber hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Cuadrado auch. Also Juve hat auch wirklich eine tolle Leistung gebracht. Und ein bisschen habe ich mich wieder in Gigi Buffon verliebt. Der ist einfach ein Elder Statesman. Der hat eine Ruhe, ein Fairplay. Das ist einfach wunderbar. Also so sehr man dann für eine Mannschaft mitfiebert, muss man schon auch anerkennen, was die geleistet haben. Und dann am Ende waren sie platt und haben sich aber dennoch auch nicht hängen lassen. Also das 3-4 hätte noch fallen können mit 5 Minuten noch in der Verlängerung. Da hätte es auch nochmal zapfig werden können in der Allianz Arena. Also Juve, muss man sagen, das hätte ich denen nicht so zugetraut, trotz ihres Laufs, den sie in der Liga hatten, dann ab, ich glaube, im Oktober ging das irgendwann los, Mitte Oktober, hätte ich das nicht gedacht.
Zwei wichtige Spieler auch heute gefehlt, mit Marquise und Dybala, gut ersetzt.
Genau.
Pogba, die Rolle von Pogba in der ersten Halbzeit hatten wir schon in der Pause ein bisschen angesprochen. Das war auch interessant auf jeden Fall, dass der nicht nur im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Ja, und insgesamt einfach ein gutes Duell jetzt im Achtelfinale. Eigentlich, das hatten wir ja schon Konstantin vor dem Hinspiel gesagt, eigentlich was man normalerweise eher so im Viertel, Halb oder vielleicht sogar Finale sehen müsste. Warst du auch überrascht von Juve jetzt im Rückspiel, so wie Max? Ich meine, das ist immerhin der amtierende Finalist. Auch wenn sie mit Pirlo einen wichtigen Spieler verloren haben.
Nicht nur Pirlo. Carlos Tevez darf man...
Logisch.
Arturo Vidal darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Ich bin so ein bisschen da gemischt von meinen Gefühlen her. Einerseits war ich vom Hinspiel von Juve, zumindest auch gerade von der ersten Halbzeit, und was ich da auch so eben mit diesen flachen Staffelungen und mit diesen Problemen, mit diesen Verschiebeproblemen da gezeigt haben, war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich von ihnen mehr erwartet hatte. Also ich hatte von ihnen so ein bisschen das erwartet, was sie heute auch gezeigt haben, weil Juve vielleicht individuell jetzt nicht komplett auf Augenhöhe ist mit den Bayern, obwohl sie schon eine starke erste Elf haben und eine erste 13, 14, aber taktisch eigentlich eine reife Mannschaft sind, die sehr viel kann, variabel spielen kann. Aligi kann verschiedene Systeme ausprobieren, auspacken. Und deshalb war ich erst ein bisschen enttäuscht, hatte dann für dieses Rückspiel nicht unbedingt zu viel erwartet, weil ich nicht wusste, inwieweit Juve jetzt da den Schalter umlegen kann. Und das haben sie dann geschafft und das begeistert mich wiederum zu einem gewissen Grad. Und deshalb habe ich eben da gemischte Gefühle, einfach was Juve anbetrifft. An sich die Dramaturgie einfach dieses Duells, diese insgesamt da in 210 Minuten, das war einfach natürlich herausragend und es war aber auch schön für jemanden, der das eher neutral sieht, dass die Bayern damit sich mit jemandem gemessen haben, der zumindest zu partiell auf Augenhöhe war oder zu großen Teilen auf Augenhöhe war und eben das jetzt kein Wash war, einfach irgendwie, keine Ahnung, 5-0 über eine Mannschaft hinweggefegt, sondern dass die Bayern hier gefordert wurden, dass sich auch zwei Trainer gemessen haben, dass eben Allegri jetzt im Rückspiel auch nicht den Schwanz eingezogen hat vor Guardiola, was vielleicht mal ein anderer Trainer machen würde, oder einfach keine Lösungsansätze findet, sondern Allegri hat sich was ausgedacht. Allegri hat sich auch in meinen Augen trotz des Ausscheidens hier noch einen größeren Namen gemacht, als er vielleicht schon hatte. Mhm. Der arbeitet einfach an seinem Ruf im Moment. Und deshalb kann Juve auch irgendwo erhobenen Hauptes jetzt ausscheiden, klingt blöd, weil es trotzdem nur ein Achtelfinale ist. Also es ist trotzdem für den amtierenden und wahrscheinlich wieder baldigen italienischen Meister irgendwie nicht so positiv, dass man im Achtelfinale raus muss. Aber das haben sie auch der Auslosung zu verdanken. Denn gegen viele andere Mannschaften in diesem Achtelfinale wäre Juve weitergekommen. Auch Mannschaften, die jetzt im Viertelfinale stehen, Benfica, Wolfsburg zum Beispiel. Also so gesehen, natürlich etwas blöd gelaufen an der Auslosung, aber sie haben gerade mit diesem Rückspiel jetzt und mit diesen ersten 60 Minuten wirklich nochmal für sich Werbung gemacht, einfach in Europa.
Ich muss auch sagen, das hast du jetzt auch schon angesprochen, ich habe mir gedacht, dass sie da in den ersten Minuten so zu 4, 5, 6 in der Beinhälfte waren. Ich habe mir gedacht, yes, das könnte witzig werden und genau so will ich es eigentlich sehen, weil wir hatten ja auch vermutet, dass sie sich vielleicht wieder zurückziehen und erstmal abwarten, aber war ein anderer Ansatz und ist nicht ganz aufgegangen, aber ich habe jetzt hier nochmal den Tweet von Michael Cayley @mc_off_a, der ja dieses Expected Goals Modell hat und das sieht Juventus mit 5,1 zu 3,9 vorne in Hin- und Rückspiel. Ergebnis 4-6. Aber also er hat 5,1 zu 3,9. Also das unterstreicht das nochmal, dass Juventus mindestens auf Augenhöhe war. Und ja, am Ende dann auch ja nur wenige Minuten weg vom Weiterkommen. Ne? Es war halt eine Aktion nochmal in der Nachspielzeit. Da hatten halt dann die Bayern Oberwasser und ziehen am Ende ins Champions-League-Viertelfinale ein. Ja. Habt ihr da was zu sagen zu dem Spiel oder zu insgesamt zu dieser Achtelfinal-Begegnung? Max?
Ja, also das mit den Expected Goals, das kann man echt nochmal unterstreichen. Ich habe mir auch nochmal angeguckt, auf dem Papier 26 zu 16 Schüsse für die Bayern, aber allein 11 davon geblockt. Wenn ich mir nur die Schüsse aufs Tor anschaue, dann sehe ich 11 Schüsse bei Juve. Das musste in einem Auswärtsspiel bei Bayern erstmal hinbekommen. Neuer musste mehrmals wirklich gut halten, trotz auch der Fehler, die er gemacht hat. Alleine, wenn man sich an die Lichtsteiner Chance zum Beispiel erinnert, da hätte ganz schnell der Sack auch schon wieder dicht zu sein können. In der 92. Minute war das, glaube ich, also dann erste Halbzeit der Verlängerung. Also war ein Wahnsinns-Achtelfinale, was sich logischerweise nicht nach einem Achtelfinale angefühlt hat. Aber so ist das, wenn du bei der Auslosung aus neutraler Sicht Glück und aus Sicht der beteiligten Mannschaften Pech hast. Und jetzt dann Bayern-Wolfsburg im Viertelfinale, es wird auch knackig.
Alles möglich
vielleicht,
jetzt.
Vielleicht, weil gerade der Name Lichtsteiner gefallen ist. Das müssen wir vielleicht nochmal betonen. Also viele Juve-Spieler, da ließen die Kräfte nach. Gerade auch die Flügelspieler, die sehr viel nach vorne arbeiten mussten, aber gleichzeitig sehr viel nach hinten. Auch Pogba, der dann auf der Seite quasi die Trippeldeckung dann unterstützt hat. Da ließen die Kräfte schon merklich nach. Bei Lichtsteiner, der ist dann einfach nochmal quer übers Feld gerannt, als die Verlängerung angebrochen ist. Und hat ja diese Chance, als er mit links abgeschlossen hat, was jetzt bekanntlich sein absolut schwacher Fuß ist. Aber das war schon nochmal beeindruckend. Einfach Lichtsteiner, der hat dann eben nicht nachgelassen, sondern ist seine Kilometer weitergelaufen. Deswegen auch für mich der ultimative Flügelläufer einfach, der dafür geboren ist, eben Wingback zu sein und da die Linie massiv über 90 oder 120 Minuten rauf und runter zu laufen. Also das war für mich einerseits schon beeindruckend nochmal zu sehen, denn ich meine, wenn man auch jetzt seine Historie in dieser Saison mit den gesundheitlichen Problemen sieht, dann nochmals beeindruckender eigentlich. Und zum anderen, weil er auch gerade jetzt hier im Öffentlich-Rechtlichen beim Interview war, Sami Khedira hat eindeutig Werbung für sich gemacht bei diesem Spiel. Denn so, gerade was die Diskussion auch rund um die Nationalmannschaft betreffen, da ist er natürlich vielleicht leicht in Vergessenheit geraten, wobei bei Jogi Löw hundertprozentig nicht, aber in der öffentlichen Debatte wird natürlich schon eher so ein Name wie Gündogan dann diskutiert, Groß, Schweinsteiger als Kapitän. Khedira hat nochmal gezeigt, dass er natürlich schon gewisse Qualitäten hat, die eigentlich fast kein anderer Sechser, Achter im deutschen Team aufweisen kann, denn diese Pressing-Qualität, die er da gezeigt hat, diese Raumintelligenz, das war schon sehr stark. Und er ist nicht der beste Techniker, das stellt ihm vielleicht manchmal ein bisschen den Bein. Er ist auch nicht der herausragendste Box-to-Box-Player, der vielleicht dann Vorstöße macht und dann perfekte Schnittstellenpässe spielt, wobei er auch da in dem Spiel natürlich viel gezeigt hat. Man erinnere nur an den Lob-Pass vorm 1-0. Also so gesehen, Khedira hat hier nochmal Kruse Werbung für sich gemacht, dass mit ihm zu rechnen ist einfach, was auch die Europameisterschaft betrifft und positiv für ihn. Und wenn wir über das Viertelfinale reden, dann würde ich sagen, Bayern trifft jetzt auf Man City. Das gibt die besten Schlagzeilen.
Ja, muss ja auch so sagen, genauso wie Dortmund dann im Europa League Viertelfinale auf Liverpool trifft, oder?
Nee, erst im Finale auf Liverpool. Ja. Aber ich denke dann, Wolfsburg trifft auf Benfica. Dann kommt eine der beiden Mannschaften ins Halbfinale. Und ja, Real scheidet gegen Atletico aus und Barca spielt mal wieder gegen PSG. Und dann ist das Banter-Viertelfinale dann auch perfekt. Also, nein, aber die Gefahr besteht schon, dass die Bayern jetzt auf City treffen. Und das wird dann Heidenspaß, auch medial.
Auch medial ist gut.
Auch medial. Ich denke, es wird eine einseitige Partie, aber trotzdem.
Die Bayern sind weiter im Viertelfinale. Barca auch, Konstantin hatte schon gesagt, 3-1 am Schluss, glaube ich.
Ja.
Gegen Arsenal war er schon 2-0 im Hinspiel. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Und natürlich danke an Christopher Ramm, der gerade immer, glaube ich, noch in einer Jubeltraube irgendwo in der Münchner Arena steckt und nicht rauskommt und nicht an sein Handy kommt. Wir haben es ein paar Mal probiert, aber wir haben ihn nicht erreicht. Aber egal. War ja in der Pause da und hat seine Eindrücke geschildert. Vielen Dank an Max Jakob Ost vom Rasenfunk. Ich würde mich auch freuen, wenn du öfter bei diesem Format in Zukunft noch dabei sein würdest. Danke dir.
Wenn es sich einrichten lässt, sehr gerne. Hatte großen Spaß gemacht.
Vielen Super. Dank. Und danke an Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Ihr wisst ja, am Montag sprechen wir immer über die Fußball-Bundesliga im Vorcheck-Podcast. Genauso wie Max über die Bundesliga spricht im Rasenfunk. Also da habt ihr genug Podcast-Futter. Danke, Konstantin Eckner.
Danke euch und war wieder ein Heidenspaß. Und auch danke an alle, die im Chat mit dabei waren.
Ja, das ist auch cool,
das
ist auch cool, dass sich da ein bisschen was rührt. Und wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht und probieren ein bisschen rum. Und es sind ja so ein paar Stammhörer schon dabei, die auch tolle Fragen stellen. Da kommt man ein bisschen in die Diskussion. Ja, genauso habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Danke an euch, an die Hörer. Und dann ja, bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass ihr Max auf Twitter unter @gnetzer findet, Konstantin unter @cc_eckner und mich unter @fetzi6. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
Vorcheck, der Sportpodcast.